In ihren verschiedenen Schulen beschreibt die Psychoanalyse, wie sich unterschiedliche innere oder auch seelische Anteile bilden können. In der Objektbeziehungstheorie sprechen wir zum Beispiel von Beziehungserfahrungen, die zu inneren Überzeugungen führen, welche uns dann ein Leben lang begleiten. Die Ich-Psychologie unterscheidet verschiedene Ich-Zustände. Die Triebtheorie spricht von Konflikten zwischen sich gegenüberstehenden Bedürfnissen bzw. Trieben. Diese werden in abgewandelter Form von der Entwicklungspsychologie dann sogar zu spezifischen Lebensphasen zugeordnet. Und schon Freud unterteilte zwischen den Instanzen Es, Ich und Über-Ich. Aber nicht nur die Psychoanalyse unterscheidet verschiedene innere Zustände. Auch die Verhaltenstherapie spricht von Lernerfahrungen, welche wir verinnerlicht haben und uns beeinflussen, während wir in der systemischen Therapie unter anderem unterschiedlichen Rollen nachspüren, welche wir schon früh erfüllen mussten. Die Annahme verschiedener innerer Anteile hat also nicht nur psychodynamische Wurzeln, sondern sie findet sich auch in den meisten anderen Therapieverfahren wieder. Dies inspirierte die US-amerikanischen Psychologen John und Helen Watkins ca. 1980, die sogenannte Ego-State-Therapy zu entwickeln, von der ich in den letzten Jahren selbst ein großer Fan geworden bin und weshalb ich mich auch schon lange auf die heutige Folge freue. Dabei ganz viel Spaß! Damit herzlich willkommen zur 13. Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hocherfreut, euch wieder dabei zu haben. Heute zum Thema Ego-State-Therapie. Die Ego-State-Therapie oder auch Teilearbeit ist eine der jüngsten Therapieformen. Wir haben gerade schon gehört, dass sie 1980 ins Leben gerufen wurde. Sie vereint dabei die Erkenntnisse der psychoanalytischen Schulen mit unter anderem verhaltenstherapeutischen und systemischen Ansätzen. Sie geht von der Grundannahme aus, dass sich unsere Lebenserfahrung als innere Anteile oder auch States ausdrücken. Genauer, dass wir uns vor allem an die frühen Gegebenheiten unseres Lebens so gut es eben geht anpassen und dass sich diese Anpassungsmechanismen, wir können in einigen Fällen auch von Überlebensmechanismen sprechen, zusammen mit der emotionalen Erfahrung, aufgrund derer sie entstanden sind, als innere Anteile in unserer Psyche abbilden. Ziel der Ego-State-Therapie ist dabei die Integration dieser Anteile. Wir könnten auch sagen, das Ermöglichen von Kommunikation zwischen ihnen. Dies beruht auf der Ansicht, dass Symptome und Probleme vornehmlich dann entstehen, wenn diese Integration nicht gelingt und innere Anteile von uns verleugnet oder verdrängt werden. Das kann deshalb problematisch sein, da die unterschiedlichen Anteile in uns auch unterschiedliche Interessen, Ängste, Bedürfnisse und Funktionen haben. So kann zum Beispiel ein Anteil ein schlimmes Gefühl von tiefer Einsamkeit verinnerlicht haben, welches sich auch heute noch in Situationen zeigt, die der damaligen Situation, in der die Einsamkeit schmerzlich erlebt wurde, ähnlich sind. Stellen wir uns etwa ein Kind vor, welches in der Schule schlimm gemobbt wird und sich damit aber niemandem mitteilen kann, weil Eltern und Lehrer kein offenes Ohr für sein Leid haben. Dieses schmerzliche Erleben bleibt als Erfahrung bei dem Kind. Es bildet einen inneren verletzten Anteil. Wenn es nun nicht gelingt, dass dieser Anteil versorgt wird, wir sprachen ja gerade davon, dass das Kind mit seinem Leid nirgendwo hin kann, könnte sich als Antwort hierauf ein weiterer innerer Anteil gebildet haben, der auf diesen Schmerz reagiert. Also das tut, was die Eltern hätten tun müssen. Und davor schützen möchte, diesen Schmerz nochmal zu erleben. Dies könnte sich darin äußern, dass dieser Anteil schon früh begann, sehr darauf zu achten, es allen recht zu machen. Ja, sich vielleicht sogar ganz verantwortlich für die Stimmung des Gegenübers zu fühlen und bereit zu sein, viel zu tun, um die Bindung an die andere Person zu bewahren und dadurch das Gefühl der Einsamkeit fernzuhalten. Wahrscheinlich war dies eine frühe Lernerfahrung. Vielleicht war es sogar durch das Umfeld, zum Beispiel die Eltern, gewollt, dass sich das Kind anpasst und eigene Bedürfnisse zurückstellt. Dafür gab es dann Lob und Bindung. Die Anpassung und Versorgung des anderen war ein Versuch, mit der schlimmen Einsamkeit und dem Leid in der Schule umzugehen. So nach dem Motto, wenn ich mich auf die Seite der anderen stelle und etwas für sie tue, dann tun sie mir vielleicht nichts. Und ich bin weniger alleine. So sorgte dieser Teil also dafür, dass eine frühe schlimme Situation irgendwie ausgehalten werden konnte. In der Ego-State-Therapie ist es ganz häufig, dass sich eine solche Dynamik darstellt. Also, dass es einen Anteil gibt, der ein frühes Gefühl verinnerlicht hat und einen, der darauf mit einer Anpassung reagiert. Manchmal sprechen wir hier vom verletzten Anteil und vom Beschützer. Und nebenbei bemerkt, könnte es natürlich auch sein, dass wenn jetzt die Eltern oder Lehrer in unserem Beispiel gut auf das Leid des Kindes reagiert und es gesehen hätten und wenn sie sich gekümmert hätten, dass sich statt dem beschützenden Anteil, der groß auf Anpassung achtet, sich stattdessen vielleicht eine Beziehungserfahrung von Vertrauen und Sicherheit internalisiert hätte. Dass sich also ein innerer Anteil bildet, der gelernt hat, dem Umfeld vertrauen zu können und Hilfe zu bekommen. Und sich dadurch weniger alleine und sicherer fühlt. Mit anderen Worten, innere Anteile bilden sich nicht nur durch negative Erfahrungen, durchaus auch durch positive. Und gerade diese positiven sind es, die zum Beispiel bei der Arbeit mit Traumata eine sehr wichtige Rolle spielen. Und wo wir gerade beim Thema sind, im Rahmen der Traumatherapie sprechen wir auch von einer Aufspaltung der inneren Welt in einerseits traumanahe innere Anteile, welche die emotionalen Traumafolgen wie Ohnmacht, Hilflosigkeit, Scham und Verletztheit beinhalten und andererseits täternahen inneren Anteilen mit Gefühlen wie Entwertung, Aggression und Sadismus, die sich dann häufig im Beziehungserleben des Betroffenen wiederfinden. Vor allem aber werden diese vom Patienten auch gegen sich selbst gerichtet, ein zentraler Kern und Ausgangspunkt vieler pathologischer Phänomene. Wir werden gleich noch hören, wie sich solche inneren Anteile dann äußern können. Zuvor aber noch eine andere Unterteilung von inneren Anteilen. Der Neurologe und Psychiater Jochen Peichel, der sich viel mit dem Thema Ego-State-Therapy auseinandergesetzt hat, spricht bei den inneren Beschützern, dies wären in der Traumatherapie im ehesten die täternahen Anteile, von inneren Kritikern. Er nennt diese so, weil er darauf fokussiert, dass diese inneren Beschützer, auch wenn sie, wie der Name schon sagt, eigentlich beschützen wollen und eigentlich eine quasi gute Intention vertreten, in ihrer Wirkung oftmals aber eher hinderlich sind, gar ganz verfolgend und strafend sein können und der Entwicklung des Erwachsenen oftmals entgegenstehen. Peichel unterteilt diese inneren Beschützer bzw. Kritiker dabei nach ihren Funktionen, dem, was sie erreichen wollen, sowie der Entwicklungsphase, in der sie entstehen. Er bewegt sich mit seinen Beobachtungen hier eher auf einer systemischen und neurotischen Ebene im Vergleich zu einer strukturellen oder traumatischen Ebene, von der wir eben kurz sprachen. Dabei erinnert die Einteilung von Peichels inneren Kritikern sehr an die Einteilung der Archetypen des Schweizer Analytikers Carl Gustav Jung. Dieser ging von 12 Anteilen, eben den sogenannten Archetypen, aus, welche wir alle in uns tragen und welche eine bestimmte Funktion erfüllen bzw. die Erfüllung bestimmter Bedürfnisse beachten. So steht der Herrscher beispielsweise für einen verinnerlichten Anteil, der auf Kontrolle und Struktur bedacht ist. In Anlehnung hierzu findet sich bei Peichel wiederum der innere Kontrolleur, welchen er der Phase der Autonomieentwicklung des Kindesalters zuschreibt. Eine typische Botschaft dieses Anteils könnte laut Peichel sein: Du bist nur dann sicher, wenn du immer stark und unangreifbar bist. Hier handelt es sich also um einen inneren Anteil, der sehr auf Distanz achtet und darauf, andere Menschen nicht zu nah an sich ranzulassen. Gefühle und Stimmungsschwankungen mag dieser Teil nicht gerne zeigen. Dafür ist er sehr leidensfähig. Die Aufgabe dieses inneren Kontrolleurs ist es laut Peichel, vor Scham und Zweifel zu schützen und eigene Autonomie zu bewahren. Hinter diesem Kontrolleur steht oft die Erfahrung, dass wichtige andere Menschen unzuverlässig und wenig schützend waren. Als Antwort darauf schützt der Kontrolleur durch emotionale Distanz und eben Kontrolle. Er schützt vor erneuter Enttäuschung. Ebenso achtet Jungs Archetyp der Herrscher darauf, sich durch eigenen Wohlstand und Stärke unabhängig zu machen und zu schützen. In den bisherigen Darstellungen fehlt allerdings noch ein ganz wichtiger innerer Anteil, auf den die zeitgenössische Traumatherapeutin Luise Redemann hinweist. Sie betont hier die Rolle des Erwachsenenanteils. Der oder die Erwachsene ist der Teil von uns, der im Hier und Jetzt, also in der Gegenwart, präsent ist. Das Konzept der verschiedenen Anteile bzw. States ist ja nur ein theoretisches Konstrukt. Natürlich sind nicht wirklich kleine Kinder in uns. Dieses Konzept hilft aber dadurch, dass es unsere verinnerlichten Erfahrungen verbildlicht und dadurch zugänglicher macht. Der innere Erwachsene ist allerdings durchaus real und nicht nur als innerer Anteil zu verstehen. Er oder sie spiegelt nämlich auch die Realität wider, nämlich, dass wir, auch wenn es sich in bestimmten Situationen nicht so anfühlen mag, ja eben erwachsene Menschen sind. Und darin liegt ein ganz wichtiger Kern der Ego-State-Arbeit. Es geht um die Stärkung des Erwachsenen, sodass dieser mit seinen Zielen, die sich durchaus von den Zielen der anderen Anteile unterscheiden können, gesehen und in die Lage versetzt wird, sich um die früheren Anteile zu kümmern. Und hier kommen wir auch schon zum nächsten wichtigen Punkt der Teilearbeit, nämlich, dass es sich bei diesen anderen inneren Anteilen, von denen wir bisher gesprochen haben, um frühere Anteile handelt. Also, dass diese Erfahrungen unseres Lebens repräsentieren, die wir zum Beispiel in unserer Kindheit oder Jugend gemacht haben. Deshalb hört man ja auch oft vom inneren Kind. An dieser Stelle wird nochmal deutlich, wie gut die Verbildlichung dieses Ansatzes funktioniert. Ich wage nämlich mal die Unterstellung, dass die meisten von uns schnell ein Bild im Kopf haben, wie unser eigenes inneres Kind aussieht, wie alt es ungefähr ist und wie es angesprochen werden sollte. Und noch wichtiger, wie es ihm geht und was es braucht. Es geht bei der Ego-State-Therapie also auch um die klare Trennung zwischen Vergangenheit, repräsentiert durch die frühen inneren Anteile, seien es nun verletzte Anteile oder Beschützer, und Gegenwart, repräsentiert durch den oder die Erwachsene. Aber der Reihe nach. Ich möchte für das Verständnis an dieser Stelle erstmal eine grobe Einteilung versuchen, wie eine Ego-State-Therapie aufgebaut sein kann. Zumindest so, wie ich sie verstehe. Im Kern geht es zunächst einmal um die Klärung, welche inneren Anteile sich wohl in einer bestimmten Situation zeigen. Häufig geht es hier natürlich um problematische Situationen, die die jeweilige Person in Therapie gebracht haben. Stellen wir uns hierfür einmal einen jungen Mann vor, der immer wieder verschiedene potenzielle Partnerinnen trifft, sich durchaus auch eine Beziehung wünscht, aber immer wieder das Interesse verliert, wenn die Beziehung dann näher wird. Wer will eigentlich die Beziehung? Vielleicht merken wir, dass es sich hier um ein Ziel des Erwachsenen handelt. Und da der Erwachsene ja eben auch der Anteil der Gegenwart ist, also der Teil, der meistens aktiv ist, ist dieser auch sehr bewusstseinsnah, um es mit Freud zu sagen. Das heißt, seine Ziele und Wünsche sind meist leicht zugänglich. Dabei verstehe ich den Erwachsenen nicht nur einfach als Ich-Zustand, sondern eben als Sitz unserer Persönlichkeit. Oder um dem ein anderes Bild zu geben, wenn wir uns die innere Bühne vorstellen, auch dies ist übrigens ein Ansatz aus der systemischen Therapie, dann wären die inneren Anteile Schauspieler auf der Bühne. Einige von ihnen sind vielleicht noch unterm Vorhang versteckt, aber sie sind irgendwie auf der Bühne. Der innere Erwachsene ist der Regisseur. Es ist der Anteil, der vor der Bühne sitzt und Anweisungen gibt. Der, der die einzelnen anderen Anteile sieht, der sie zuweist und sich um sie kümmert. In unserem Beispiel könnte es eben auch andere Anteile geben, die sich eine Beziehung wünschen. Das muss nicht nur das Ziel des Erwachsenen sein. Aber halten wir es für dieses Beispiel erstmal ganz bewusst simpel. Welchem Teil werden die Beziehungen denn nun stets langweilig? Vielleicht drückt sich hier ein Kompromiss aus zwischen dem Ziel des Erwachsenen, eine Beziehung zu haben, und dem Ziel eines anderen Teils, doch lieber die Nähe zu vermeiden. Dieser Kompromiss könnte sich durch einen inneren Beschützer ausdrücken. Ein Anteil, der sehr gut darin ist, in Beziehungen etwas zu finden, was nicht passt und dem gleichzeitig einfällt, was es woanders noch geben könnte. Vielleicht wählt dieser Teil auch nur Partnerinnen aus, die tatsächlich unpassend sind. Wenn wir so einen Beschützer nun merken, dann könnten wir uns auch fragen, wovor er eigentlich beschützt. Warum ist es wichtig, die Beziehung zu vermeiden, wenn sie nahe wird? Welches Gefühl entsteht, wenn wir uns mit ihm auseinandersetzen? Nehmen wir an, dass in der Therapiestunde ein Gefühl entsteht von Überforderung und von Trauer. Unser junger Mann beginnt zu weinen. Durch die Arbeit in der Biografie des Patienten lässt sich dieses Gefühl als etwas Bekanntes identifizieren. Er hat es früher öfter erlebt. Ihm fällt ein, dass er damals oft seine alleinerziehende Mutter emotional versorgen musste. Er erinnert, wie sie oft traurig war und er sie dann trösten kam. Die Überforderung, die er nun spürt, war wahrscheinlich die Überforderung des kleinen Jungen. Und die Trauer ist nun das Mitgefühl des Erwachsenen mit diesem Jungen. Das innere Kind ist also gefunden. Wie hat es dieses Kind damals geschafft, mit dieser Situation umzugehen? Wahrscheinlich wurde der Junge sehr früh sehr feinfühlig für die Stimmung der Mutter und lernte diese, so gut es eben ging, zu versorgen und dabei eigene Bedürfnisse zurückzustellen. Hier merken wir einen weiteren Beschützer. Dieser sorgte dafür, dass die frühe Situation ausgehalten werden konnte und die Bindung an die Mutter bewahrt blieb. Dies tat er durch Anpassung. Hier kommen wir zur nächsten wichtigen Annahme der Ego-State-Therapie, nämlich die, dass die frühen Anteile, sowohl die verletzten inneren Kinder als auch die Beschützer, ein Leben lang bei uns bleiben. Also so, wie sie damals auch waren, als wären sie in der Zeit eingefroren und wüssten nicht, dass die Vergangenheit abgeschlossen ist. Entsprechend fühlt sich das innere Kind unseres Patienten auch heute noch in bestimmten Situationen überfordert und traurig. Nämlich vor allem dann, wenn es um Beziehungen, also Nähe geht, da dies immer wieder an die Beziehung zur Mutter erinnert. Genauso reagiert der innere Beschützer, welcher ebenfalls ein Kind ist und wie Kinder es nun mal tun, mit immer der gleichen Strategie. Nämlich der emotionalen Versorgung des Gegenübers. Aber wieso scheitern die Beziehungen dann immer? In der weiteren emotionalen Auseinandersetzung mit den inneren Anteilen merken wir vielleicht, dass der Junge von damals nicht nur traurig und überfordert war, sondern auch wütend. Ein Teil in ihm wollte sich eigentlich gegen die frühe Situation wehren. Da die Strategie des Beschützers aber die Anpassung war, durfte die Wut nicht sein. Sie musste verdrängt werden. Dieser wütende Anteil, nennen wir ihn mal den inneren Rebellen, war dadurch aber nicht einfach weg. Seine abgegrenzte Wut zeigt sich heute in der Abwehr von Beziehungen. Gelingt es nun, diese Wut spürbar zu machen und zu verstehen, dass sich diese auf die frühe Situation mit der Mutter bezieht, ist ein weiterer Zugang zum Erleben des kleinen Jungen geschaffen. So wird die Arbeit des ersten schützenden Anteils unserer Fallgeschichte verständlich. Er ist gut darin, den Kompromiss zu finden zwischen den einzelnen Anteilen. Auf der einen Seite kann er gut Beziehungen eingehen und damit dem Ziel des Erwachsenen gerecht werden. Er sorgt aber auch dafür, dass diese Beziehungen wieder enden und schützt damit das Kind vor Überforderung und drückt auch gleichzeitig den Wunsch des Rebellen nach Abgrenzung aus, der anders nicht gehört werden konnte. So steht jeder innere Anteil für eine bestimmte frühe Situation bzw. deren Lösung. Wie gesagt, und hier kommen wir wieder zur klassischen psychodynamischen Therapie zurück, geht es darum, diese Anteile bewusst zu machen und eine Kommunikation zwischen ihnen zu ermöglichen, sodass jeder von ihnen gehört werden kann. Wobei der federführende Anteil stets der Erwachsene im Hier und Jetzt sein sollte. Da es der Erwachsene ist, der in der Gegenwart faktisch präsent ist und weil dieser nicht nur emotional, sondern auch rational agieren kann. Wir erinnern uns, die frühen Anteile sind meist kindlich und haben nicht die Fähigkeit des Erwachsenen. Hier liegt Freuds Aussage, aus Es soll Ich werden, sehr nahe. Wobei die inneren Anteile nicht mit dem Es identisch sind. Es handelt sich hierbei nämlich nicht einfach um unbewusste Triebe, sondern um kindliches Erleben. Der Psychoanalytiker Michael Parsons spricht davon, dass das Ziel der Psychoanalyse sein sollte, die Lebendigkeit im Patienten wiederherzustellen. Wobei er davon ausgeht, dass Probleme dann entstehen, wenn eben diese Lebendigkeit verloren geht. Mit Lebendigkeit meint Parsons die Fähigkeit, sich frei zwischen vergangenen Erfahrungen und der Gegenwart sowie zukünftigen Visionen von sich und dem eigenen Leben bewegen zu können. Er sieht dies als Grundlage für Kreativität, weshalb die Analyse ein kreativer Prozess sein sollte, der das emotionale Hin- und Herschwingen zwischen den verschiedenen Polen ermöglicht. Dies beschreibt sehr eindrücklich, nur mit anderen Worten, was die Ego-State-Therapie zu tun versucht. Das Ziel ist es, das Schwingen bzw. die bewusste und freie Kommunikation zwischen den Teilen der Vergangenheit und dem Erwachsenen herzustellen und damit eben die frühen Erfahrungen und die Ziele der Gegenwart sowie der Zukunft in Einklang zu bringen. So wie bei Parsons auch, ist hier eben die Annahme, dass das Leid dann entsteht, wenn dieses Schwingen nicht funktioniert. Wenn also eine Starre entsteht, weil bestimmte Anteile verleugnet oder gar abgespalten werden und somit nicht an der Entwicklung des Erwachsenen teilnehmen. Dies beschreibt auch ein eindrückliches Gefühl, welches sich häufig gerade im analytischen Prozess findet. Nämlich das Gefühl, dass sich ein offener und kreativer Prozess einstellt, in dem dieses Freischwingen nicht nur möglich, sondern für beide, also für Patienten und Analytiker, spürbar wird. Hierzu werden wir sicherlich noch in einer anderen Folge mehr hören. Aber zurück zur Ego-State-Therapie. Zum Beginn der Teilarbeit ist wichtig festzustellen bzw. daran zu arbeiten, dass der oder die Patientin sich auch tatsächlich als erwachsene Person empfindet und nicht etwa mit einem der kindlichen Teile identifiziert ist. Peischel beschreibt hier den Prozess der Desidentifikation als ein wichtiges Ziel der Arbeit mit den inneren Anteilen. Damit ist gemeint, dass Probleme oft nicht nur dadurch entstehen, dass die inneren Anteile unversorgt und unintegriert in den Rest der Persönlichkeit sind, sondern auch dadurch, dass der Erwachsene im Hier und Jetzt sich gar nicht darüber bewusst ist, erwachsen zu sein, sondern sich meist noch als Kind fühlt, dem immer wieder schlimme Dinge passieren bzw. welches immer noch im alten Erleben gefangen ist. Wie wir schon in der Folge zu Traumata gehört haben und eben auch kurz ansprachen, geht es hier erst einmal darum, daran zu arbeiten, dass eine Sicherheit im Hier und Jetzt etabliert wird und der Erwachsene sich zu spüren beginnt, sodass langsam deutlich wird, dass die Vergangenheit, so schlimm sie auch war, abgeschlossen ist. Es verwundert nun nicht, dass die Ego-State-Therapie sehr erfolgreich gerade im Fall von Traumatisierung angewandt werden kann. Durch das klare Trennen der einzelnen Anteile kann dem Erwachsenen geholfen werden, sich nicht mehr mit dem Kind zu verwechseln, sich also von ihm zu desidentifizieren. Und nur dann kann auch das innere Kind adäquat gesehen werden. Bei traumatisierten Menschen lässt sich die Schutzfunktion der inneren Beschützer übrigens meist besonders deutlich erkennen. Es würde nun aber den Rahmen der Folge sprengen, auf alle einzelnen Schritte einzugehen. Wichtig erscheint mir aber, was sowohl von Redemann und Peischel ebenfalls betont wird, zu vermitteln, dass es um einen inneren Prozess des Aushandelns der verschiedenen Bedürfnisse geht. Dabei sollte der Erwachsene seine jüngeren Anteile auch immer wieder befragen, ob diese mit dem, was der Erwachsene tut, einverstanden sind. Manchmal brauchen die inneren verletzten Anteile viel Zeit, um Vertrauen in den Erwachsenen zu finden. Und die inneren Beschützer brauchen manchmal die Versicherung, dass diese gewertschätzend angenommen werden und dass es nicht darum geht, diese loszuwerden. Hier kommen wir zum Abschluss nochmal auf einen ganz wichtigen Punkt zu sprechen, der mir in meiner Arbeit häufig begegnet. Die Dynamik der inneren Anteile miteinander spiegelt häufig auch die frühe Dynamik zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen wider. Dies liegt zum einen daran, wie wir gerade gehört haben, dass die frühen inneren Anteile häufig wie in der Entwicklung eingefroren sind. Also dass für so ein verletztes Kind die schlimme Situation von damals durchaus noch Gegenwart ist und dass die Ängste von damals durchaus noch genauso intensiv gefühlt werden wie damals, als sie entstanden sind. Genau deshalb ist die Trennung zwischen Vergangenheit und Gegenwart ja so wichtig, damit diese inneren Anteile lernen können, dass diese schlimme Vergangenheit eben vorbei ist. Und ein anderer Grund hierfür ist, dass die inneren Beschützer ihre Botschaften und Strategien meist von den Eltern übernommen haben, beziehungsweise den nahen Bezugspersonen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Elternteil immer sehr strafend und herabwürdigend war, kann so ein innerer Beschützer diese kritisierende und herabwürdigende Art übernommen haben und heute immer noch genauso anwenden und das innere Kind immer noch genauso behandeln, wie damals die Eltern das Kind tatsächlich auch behandelt haben. Auch wenn der Beschützer, wie wir gehört haben, ja gerade eine positive Intention hat, also eigentlich möchte er ja vor Verletzung schützen. Er sieht aber nicht, genauso wie die Eltern das damals auch nicht gesehen haben, dass das, was er macht, dem Kind allerdings schadet und eben nicht hilfreich ist. Wir haben in einer der früheren Folgen auch schon gehört, dass das, was bekannt ist, meist das Sicherere ist, an dem wir festhalten. Selbst wenn die Situation, an der wir da festhalten, eigentlich keine gute ist. Naja, so ist es hier auch. Die frühen Dynamiken, selbst wenn sie zu Leid führen und oft der Grund für den Beginn der Therapie sind, sind dennoch irgendwie auch immer das Bekannte, dadurch das Sichere. Und dadurch halten wir erst einmal, beziehungsweise halten unsere inneren Anteile, erst einmal daran fest. Zum einen, weil auch nicht klar ist, dass es vielleicht Alternativen gibt und weil es eben auch großen Mut und auch Überwindung erfordert, diese bekannten Mechanismen und Gefühle zu hinterfragen. So kann es also nun zum Beispiel sein, dass ein inneres Kind heute eben durch die inneren Anteile noch die gleiche Zurückweisung erfährt, wie damals durch die Eltern. In meiner Erfahrung kann gerade diese Tendenz der Zurückweisung noch einmal dann stärker werden, wenn durch die Arbeit an den inneren Anteilen ganz schwer aushaltbare Gefühle an die Oberfläche kommen, was dann dazu führt, dass diese inneren Anteile erst recht als etwas Unliebsames erlebt werden. Weshalb sich vielleicht auch der innere Erwachsene gar nicht mit den frühen Anteilen beschäftigen mag oder diese gar loswerden will. Dieser Wunsch ist zwar gut verständlich, kann aber zum einen nicht erfüllt werden, da unsere inneren Anteile ja auf Erfahrungen der Vergangenheit beruhen, die wir nicht mehr ändern können, die wir also auch nicht loswerden können. Und zum anderen würde sich durch ein erneutes Wegdrängen der eigenen bedürftigen Anteile die ohnehin wahrscheinlich festgefahrene Dynamik nur noch verstärken. Dennoch hat jeder Mensch das Recht, sich auch gegen eine solche Arbeit zu entscheiden, beziehungsweise zu wählen, ob lieber versucht werden soll, mit einem Anteil zu arbeiten oder diesen eben loszuwerden. Auch wenn ich der Meinung bin, dass dies langfristig meist nicht funktionieren kann. Somit ist und bleibt der Grundstein aller Psychotherapie an erster Stelle die Einwilligung des Erwachsenen. Soweit aber erstmal für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht und ich habe euch näher bringen können, was eigentlich die Ego-State-Therapie ist, wie diese funktioniert, wie sie die verschiedenen Therapieschulen, die wir so kennen, zusammenfasst und was ihre Vorteile sind. Wir werden uns in der nächsten Folge, welche nächste Woche schon erscheinen wird, noch einmal mit dem Thema Ego-State-Therapie befassen. Ich möchte euch da einmal darstellen, wie ich selber nach diesem Konzept arbeite und zeigen, wie gerade das tiefenpsychologische Setting sehr hilfreich für diese Art der Arbeit sein kann. Wir haben ja nun schon viel von den analytischen Einflüssen gehört und getreu des Ziels dieses Podcastes soll es ja auch darum gehen, auch dem tiefenpsychologischen den entsprechenden Raum zu geben. Und dabei möchte ich euch dann auch zeigen, wie so eine Arbeit zu dem kreativen Prozess werden kann, von dem wir vorhin gehört haben. Und euch vielleicht auch dabei deutlich machen, weshalb mir diese Art der Arbeit so viel Vergnügen bereitet. Aber soweit wie gesagt erstmal für heute. Denkt gerne auch daran, den Podcast da, wo ihr ihn hört, zu bewerten und folgt mir gerne auf Instagram unter hocherfreut_podcast. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.